Gott und Löffel.
Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.
Hey.
Hey. Luca Rese Knauf.
Moritz Schwangermacher.
Lange nicht gehört. Oder sollte ich lieber sagen, Severus Snape?
Ja, hallo. Hallo, Moritz. Willkommen zur neuen Folge Gott und Löffel.
Lange nicht gehört.
Dem Podcast, der zwei Themen miteinander verbindet.
Ja, ich hatte letztens die Rückmeldung, dass jemand dachte, es geht um ein Bullshit-Thema und ein richtiges Thema. Aber es geht eigentlich um ein popkulturelles Thema und ein wissenschaftliches Thema, auch heute.
Genau, das ist das Konzept. Und jede Folge zwei Themen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, werden in einer Suppe miteinander vermischt.
Ganz genau. Heute ist ein besonderer Tag. Wieso ist heute ein besonderer Tag, Luca?
Ja, es ist der 11.11. Morgens um 10 Uhr. Wir sitzen in Köln. Und genau, der 11.11. ist Karnevalsbeginn. Ich sitze vor Mad-Eye Moody,
ungeschminkt. Und ich sitze vor Severus Snape / Chewbacca.
Genau, mit Zöpfen auch. wer das sehen will, kann auf Insta gucken. Da werden wir es bestimmt posten.
Ja.
Wir gehen gleich auch feiern. Moritz sitzt schon mit einem Bier da.
Gibt auch einen Grund, weswegen wir es jetzt hier am 11.11. aufnehmen.
Genau, eins der Themen, das wir besprechen, ist nämlich Alkohol. Das andere ist Lieder machen.
Liedermacher, Liedermacherin, Lieder machen.
Genau.
Also Lieder machen klingt ja erstmal sehr unspezifisch. Was meinen wir damit, Luca?
Lieder machen ist ja ein Musikgenre. Ist, oft eine Person mit Instrument, oft die Gitarre. Ist deutsch, gibt natürlich auch internationale Pendants. Der Text steht im Vordergrund und es gibt auch innerhalb des Liedermachens eine Vielfalt. Was verbindest du so mit Liedermachen?
Ich habe mich tatsächlich auch belesen müssen und ich habe nachgeguckt und auf Wikipedia ist die Definition relativ simpel. Die lautet einfach, ein Sänger, eine Sängerin, der die Musik und Texte eines Programms überwiegend selbst geschrieben hat. Trotzdem hat sich natürlich für mich die Frage gestellt, wie grenzen wir das jetzt ab von Leuten wie Tim Bensko oder Ed Sheeran oder vielleicht weniger kontraintuitiv Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan. Und so eine richtig einheitliche Definition gibt's, glaube ich, nicht. Aber wenn man über Liedermacher spricht, meistens spricht man von deutschsprachigen Sängern. Also es hat schon auch einen regionalen Definitionssinn. Und so, wenn ich jetzt dran denken würde, würde ich erstmal denken an die Leute, die zwischen 1964 und 1989 auch politische Lieder geschrieben haben. So wie Franz Josef Degenhardt, Hannes Wader, Konstantin Wecker, Reinhard May. Genau.
Genau, würde ich auch sagen, also ein Merkmal oder ein großer Teil der Liedermacher ist politisch. Also es gibt die humoristischen, es gibt die Geschichtenerzähler, aber ganz charakteristisch sind die politischen Liedermacher. Und Liedermachen ist auch politische Musik und vor allem auch politisch links, wie du gesagt hast. Das kann man auch ein bisschen mit dem Blick auf die internationalen Pendants feststellen. Also in USA, England, so die Songwriter, Bob Dylan, Billy Bragg, wie viele Vietnam-Lieder die allein gemacht haben. Jetzt in der Recherche habe ich herausgefunden, dass es auch sehr viel arabische Liedermacher gab im Zug des arabischen Frühlings, die auch dieses Politische haben und die Deutschen eben auch. Also Hannes Wader singt die internationale Bella Ciao und generell, es gibt sehr viel sozialistische Themen, sehr viele Liedermacher aus der DDR, die sehr stark gesellschaftskritisch sind. Ich finde charakteristisch für das Politische am Liedermachen ist auch ein bisschen der Auftritt von Wolf Biermann im Deutschen Bundestag.
Mhm, ja.
Hast du das
Ich habe den Auftritt selber nicht gesehen, aber ich habe darüber gelesen.
Genau, also da wurde zum 25. Jubiläum des Mauerfalls wurde Wolf Biermann eingeladen und sollte singen. Hat aber dann die Linke, also die Partei, noch so richtig gefaltet. Und eigentlich durfte er gar nicht reden, weil er kein Mandat hat. Aber hat dann ausgeholt und die Linke als reaktionär bezeichnet und als Drachen. Und er sei der Drachentöter und hat von Ohrfeigen geredet, die er der Linken gibt. Genau, das finde ich ist ein gutes Beispiel und ein prominentes Beispiel, wie politisch Liedermachen sein kann und wie politisch Musik überhaupt sein kann. Und ich finde, dieses politische Liedermachen ist etwas ausgestorben. Du meinst ja auch so bis 89. Genau, was denkst du, wie steht's denn um Liedermachen heute und wie steht's vor allem um politische Musik heute?
Ja, also das war ja mit ein Grund, weswegen wir uns für das Thema interessiert haben, dass wir ein bisschen beobachtet haben, dass es innerhalb des letzten Jahres vielleicht wieder etwas mehr geworden ist, wobei es ja über die letzten Jahre vielleicht vor 2015 sehr schwer zu finden war, sicherlich. Ich wollte noch eine Sache sagen zu Wolf Biermann. Auf den geht ja auch so ein bisschen der Begriff zurück. Sagt man, dass er diesen Begriff Liedermacher mitgeprägt hat. Und in einem FAZ-Artikel von Andreas Rosenfelder wird auch beschrieben, dass dieser Begriff so analog zu Bertolt Brechts Stückeschreiber genutzt wurde, um sozusagen Poesie und den Künstler dahinter auch so ein bisschen zu entmystifizieren. Also Liedermacher ist ganz bewusst sehr simpel gewählt, um zu sagen, okay, das ist halt jemand, der Lieder macht.
Der technisch einfach das Handwerk beschreibt.
Genau. Der
ohne Künstler drin und so.
Genau, es ist ja auch oft eine sehr schnörkellose Kunst in einem gewissen Sinne, oft unplugged, oft nur der Typ mit Gitarre, der da steht. Ja, und um zurückzukommen zu deiner Frage, jemand, der diesen Style oder sich davon inspirieren lassen hat dieses Jahr auf jeden Fall, war Desjardin zum Beispiel.
Genau, Desjardin, ein echt ganz guter Liedermacher, der aus Versehen lange schlechter Rapper war.
Ja, der hat das Album Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt gemacht mit auch dem gleich benannten Song, der ja ziemlich durch die Decke gegangen ist Anfang des Jahres.
Ja.
Und auch offen dort Künstler wie Degenhardt zum Beispiel zitiert. Das ist gar nicht so selten, dass Hip-Hop-Künstler diesen Wechsel machen. Es gibt auch andere, die versucht haben, in die Richtung zu gehen oder sich davon inspiriert lassen haben. Zum Beispiel Max Herre, der jetzt auch einen Song mit Desjardin hat. Aber auch Macis, der von den Orsons, der da seine Gitarrenkonzerte eigentlich in dem Stil auch gemacht hat.
Genau, also ich finde auch, Hip-Hop und Lieder machen haben ein paar Sachen gemein. Vor allem, dass der Text im Vordergrund steht, dass es auch um eine Message geht, eine Geschichte, die man erzählt, oder auch, dass es eben politisch sein kann. Genau, und das ganze Desjardin-Album ist ja auch so ein Liedermacher-Album.
Ja.
Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es wieder hochkommt. Also es gibt auch irgendwie die Düsseldorf Düsterboys, die so ein bisschen in die Richtung gehen.
Tristan Prusch hat gerade ein Album rausgebracht, was gut ist und auch ähnlich klingt wie die alten Liedermacher-Lieder. Und auch, ich finde, die ganzen neuen deutschen Singer-Songwriter haben sich schon in den letzten Jahren auch vermehrt davon inspirieren lassen. Gisbert zu Kniffpausen, der Schweizer Faber und das wirst du nicht gerne hören. Auch die Band An Mein Kantereit hat sicherlich so ein bisschen sich da inspiriert.
Mit Sicherheit. Ich kann auch den Dagobert nennen, der finde ich ein sehr guter Liedermacher ist. Und ich finde sogar die Edwin Rosen zum Beispiel, ne? Der jetzt durch die Decke gegangen ist, der hat auch was Liedermacheriges, finde ich. Ist zwar keine Gitarrenmusik, es ist elektronisch, aber.
Ja, es ist halt sehr so Darkwave, aber.
Genau, aber von der Atmosphäre, die er ausstrahlt.
Ich hatte noch ein etwas absurderes Beispiel, und zwar Jürgen Todenhöfer.
Fusiv, den Song.
Genau, früher CDU-Politiker. Hat sich auch dann da mit Massiv hingestellt und hat ultra diesen Singer-Songwriter-Swag irgendwie rüberbringen wollen mit seiner Gitarre
und Kettchen
und so. Oh, passt nicht ganz zu seinen teilweise konservativen Einstellungen, aber gut, in dem Song hat es funktioniert. Ja, politische Aussagen treffen in Songs, wieso kriegen die das so gut hin, ohne dass es irgendwie bevormundend oder paternalistisch rüberkommt oder so priestermäßig?
Also ich finde, viele kriegen es nicht gut hin, wenn man das heute sich anhört, aber natürlich gibt es super Beispiele dafür. Also ich meine, jetzt von den Songwritern finde ich sowieso, aber das liegt auch ein bisschen an der englischen Sprache, die nicht so nicht so corny klingt oft. Und ich glaube, das war auch ein bisschen der Zeitgeist. Also damals hatte man ja, da war der Kapitalismus noch nicht gesetzt auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das war echt das Gefühl, dass man noch was mitbestimmen kann und die Welt mitgestalten kann. Und wenn dann jemand kommt, der motiviert, informiert, mit Gitarre im Hintergrund einfach einen politischen Text von sich gibt, dann wüsste ich nicht, warum das dann unangenehm sein sollte. Weil es hat irgendwie dann so total seine Daseinsberechtigung und ist auch hat nichts mit Moralisieren oder Wokeness, wie man das vielleicht heute dann aus manchen Ecken hört, zu tun, sondern es ist einfach ehrliche Musik.
Das stimmt, das finde ich auch. Liedermacherei ist auf jeden Fall authentisch. Ehrlichkeit ist ein super wichtiges Ding. Und zum Beispiel auch die Danger Dance Songs, die teilweise sehr politisch waren, fand ich eigentlich im Ton ganz angenehm. Vielleicht auch, weil man nicht nur den Zeigefinger hebt, sondern diesen Zeigefinger dann auch in die Wunde legt.
Hat Moritz nicht abgelesen, ne? Also er hat mir die Augen geguckt dabei.
Vielleicht zu einer anderen Frage noch. Wieso denkst du, ist es denn jetzt wieder mehr geworden in letzter Zeit?
Ja, genau. Ist ja irgendwie, alte Musik wirkt auch etwas altbacken, wenn man sich so die Männer mit Gitarre anguckt. Aber genau, ich finde auch, dass sie ein bisschen wiederkommt. Und woran das liegt, ich weiß es nicht. Also Trends wiederholen sich ja. Vielleicht ist es einfach sowas. Es kann auch mit der Politisierung der Jugend zu tun haben. Ich meine, das war in den 70er, 80ern, glaube ich, auch so. Dann, glaube ich, hat es einen kurzen Durchhänger und jetzt geht es wieder in die Richtung mit dem Klimaaktivismus, Walk-Aktivismus, Identity-Aktivismus. Vielleicht hat es damit zu tun, aber es wäre jetzt nur eine Vermutung. Was denkst du, warum?
Ja, auch vielleicht so eine gewisse Gegenbewegung gegen den Rechtsruck, den es in letzter Zeit gab. Ich hatte noch eine andere Erklärung. Dafür müsste ich ein bisschen weiter ausholen und vielleicht auch schon zu unserem Thema kommen. Eine Musikrichtung, die nicht genau damit zu tun hat oder beziehungsweise die schon sehr weit davon entfernt ist, hat mich auch sehr berührt dieses Jahr. Und zwar waren das die Songs von dem Film Inside von Bo Burnham, in dem Bo Burnham quasi so humoristisch-politische Texte auch geschrieben hat und auch in alter Liedermacher-Style alle selbst performt, nur er und ein Instrument. Das Besondere an dem Film ist quasi, dass er alles selber gemacht hat. Er hat die Kamera geführt, er hat geschnitten, er macht das Set. Er ist nur in diesem einen Raum und filmt sich beim Liedermachen. Es ist ein Musical und das Besondere oder warum er das überhaupt gemacht hat, ist, dass er gefilmt hat, wie er, also es ist eine Dokumentation über seine Lockdown-Erfahrung, aber gleichzeitig auch seinen Kompensationsmechanismus für den Umgang mit der Krise. Also mit den Tränen des Films hat er auch so ein bisschen die Zeit totgeschlagen, die wir alle totschlagen mussten während der Corona-Lockdowns, die wir alle erlebt haben. Und das war für mich vielleicht auch so ein Weg, das zu erklären. Vielleicht hat diese DIY-Kunst, die Lieder machen ja auch ist, also ich alleine mit einem Instrument und ich alleine mit meinem Schreibblock, so ein bisschen zugenommen, weil wir alle ja davor standen, wie gehen wir damit um, dass wir so viel Zeit haben. Und das hat mich zu dem Gedanken gebracht, wie sind vielleicht Leute, die nicht wie Bo Burnham Kunst als ihren Kompensationsmechanismus haben, wie gehen die damit um?
Dieser DIY-Punkt finde ich auf jeden Fall sehr treffend, weil jeder, der ein paar Akkorde kann ein Lied schreiben zu Hause und das performen, ne?
Genau, und ich glaube, dass für viele der Kompensationsmechanismus auch Alkohol sein kann. Luca trinkt gerade einen Schluck Bier, vielleicht um jetzt ein bisschen lockerer über das Thema zu reden und genau.
Genau, das war schon eine gute Brücke zu unserem Thema, also von Liedermachen zum anderen Thema Alkohol, weil der Zusammenhang, auch wenn er nicht ersichtlich ist, muss ja irgendwie da sein oder konstruiert. Ich finde, es gibt noch andere mögliche Connections. Also auf Alk wird so mancher gern zum Liedermacher, wenn er sich dann mit der Gitarre schnappt und an einem Lagerfeuer Hits anstimmt. Und das Liedermachen als politische Stimme und Alkohol ist, find ich, auch noch so ein Zusammenhang. Weil ich finde, in dieser Zeit, wo über Rechte, Freiheiten debattiert wurde, um die Zukunft gerungen wurde und so Umschwung irgendwie in der Luft lag, zumindest so, wie man sich das in der romantisierten Form im Kopf vorstellt. Und zu dieser Romantik, finde ich, gehört irgendwie auch immer so eine Flasche Whisky, filterlose Zigaretten. Und das spiegelt vielleicht auch so eine Rolle des Alkohols, nämlich des Lockermachens, des Zungelösens und dieses Impulsartigen, worauf wir auch noch zu sprechen kommen bestimmt. Und ein dritter Punkt, betrunken, hausiert man ja auch öfters gern mit seinen politischen Ansichten, fühlt sich ein bisschen zu sehr, wo man dann am nächsten Tag vielleicht so mit ein bisschen Psychokater aufwacht und denkt so, Alter, was habe ich da überzeugt, war ich da von mir. Genau.
Ja, es ist ja auch gar nicht so weit gegriffen. Hannes Wader hat vor 2 Jahren in seiner Autobiografie auch beschrieben, dass er in den 70ern wohl ein heftiges Alkoholproblem hatte. Reinhard May interessanterweise hat gar keinen Alkohol getrunken.
Hat ein witziges Lied über Alkohol.
Und Konstantin Wecker hat wohl auch Alkohol getrunken, aber hatte eher ein Problem mit Kokain.
Genau, Konstantin Wecker oder wie ihn seine Freundin nennen, Conne Wecker. Münchner Koks-Legende.
Ja, genau. Und Was hast du denn dann als ersten Song jetzt dir ausgedacht?
Genau, wir haben ja hauptsächlich über das politische Liedermachen geredet. Aber das Genre ist vielfältiger. Also ich finde, keine Ahnung, zum Beispiel Element of Crime haben auch was Liedermachermäßiges von diesem Geschichtenerzählen-Aspekt. Reinhard May hat das auch. Und ein weiterer großer Teil des Liedermachens ist der Humor, also das humoristische Liedermachen. Und da finde ich, ist es oft so, dass es unangenehm ist, wenn man sich das heute anguckt, einfach weil dieser, keine Ahnung, der heute so Boomer-Humor genannt wird, ne? Nicht mehr ganz, keine Ahnung, nicht mehr ganz so zündet. Und es ist dann oft witzig und auch so politisch, gesellschaftlich provokant, was dann aber irgendwie oft so unprovokanter kaum sein kann. Weil es dann irgendwie so in die Richtung Poetry Slam in Ästhetik.
Das ist hart.
Aber jemand, der das, der wirklich witzig ist und der das komische Liedermachen gegessen hat, ist Mike Krüger. Mhm, ein Teil der Supernasen neben Tommy Gottschalk. Zum Beispiel mit seinem Hit Bundeswehrsoldat. Und den habe ich auch mitgebracht.
Cool. Ja, ich habe auch gelesen, dass auch so Leute wie Otto Walkes auch als Liedermacher gezählt werden oft.
Ja, auch sehr witzig.
Ich habe tatsächlich einen Song, der eine ähnliche Struktur hat, auch humoristisch gedacht, auch provokant gedacht, wenn vielleicht gar nicht so provokant. Es geht um Götz Wiedemann, Liedermacher der Band Joint Venture, die auch Extrem Liedermaching als Album mal geschrieben haben. Der hat viel über Alkohol und Drogen gesungen. Und einer der vielleicht obskursten Songs, die er geschrieben hat, ist Dein Vater hat einen Kater. Und da besingt er, wie seine Tochter ihn die ganze Zeit nervt, während er einfach nur verkatert im Bett pennen will. Und es ist interessant zum Thema Alkohol, weil es sicherlich irgendwie, wenn man es hört, denkt man erstmal, hey, kümmere dich doch um deine Tochter. Und dabei handelt es sich wahrscheinlich um eine der alltäglichsten Situationen, in die wir beide auch noch geraten werden, Luca. Dass man einfach, ja, verkatert sich um sein Kind kümmern muss. Das ist ein sehr intimer, ehrlicher Song und das widerspiegelt ja auch so diese Ästhetik des Liedermachens.
Dann bis gleich zum nächsten Teil.
Prost.
Prost. Jeck.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und
Löffel. Ja, willkommen zurück.
Ja, ich habe durchgeschmunzelt, aber nicht laut gelacht während beider Songs.
Ja, beide Songs waren mit durch Lacher des Publikums gespickt auf jeden Fall.
So wie es gewollt war. Genau, Alkohol. Vielleicht sollten wir direkt den Elefanten im Raum ansprechen. Alkohol. Wir haben schon öfters hier drüber geredet, dass wir auch Alkohol trinken beim Aufnehmen. Heute gehen wir auf den Kölner Karneval, ein Volksfest, das so ohne Alkohol, glaube ich, nicht funktionieren würde. Und es ist unser großes gemeinsames Hobby, also etwas, was unsere Freundschaft verbindet, sicherlich.
Genau, auf jeden Fall. Also wenn wir uns besuchen, wir wohnen ja in anderen Städten, dann ist das eigentlich immer mit Alkohol verbunden. Also irgendwie, wenn wir uns treffen, dann trinken wir auch was.
Ja, wir sind also trinken gerne Alkohol.
Ja, was sollen wir auch sonst machen? Also wenn du mich jetzt besuchen kommst, komme ich nicht auf die Idee, dass wir jetzt klettern gehen oder so, ne?
Genau, so das entspricht uns jetzt nicht unserer. Genau. Das genau. Ist die eine Seite der Medaille.
Außerdem können wir auch eh erst über Gefühle und Persönliches reden, wenn wir besoffen sind. Das heißt, mit dem Verzicht auf Alkohol wird auch sehr viel anderes wegbrechen.
Genau, das ist die eine Seite der Medaille. Andererseits, laut dem Londoner Neuropsychopharmakologen David Nutt ist Alkohol die gefährlichste psychoaktive Droge, die es gibt. Gefährlicher als Heroin, gefährlicher als LSD, gefährlicher als Crystal Meth. Und nachdem ich auch länger auf einer Suchtstation gearbeitet habe, würde ich ihm komplett zustimmen. Es ist der häufigste Grund, dass Leute in unserem Alter ins Krankenhaus müssen. Egal, ob jetzt Psychiatrie oder irgendein anderes Krankenhaus. Und genau, das schafft natürlich viel Raum für Ambivalenz und eventuell auch kognitive Dissonanz. Und es ist einfach ein sehr schwieriges Thema, weil Alkohol auf der einen Seite sicherlich etwas, was Spaß macht, aber auf der anderen Seite halt auch Existenzen zerstört.
Genau, es zerstört Leben und auch Familien.
Genau. Ich habe gedacht, ich fange mit ein paar epidemiologischen Zahlen an. 97% der 18- bis 65-jährigen Deutschen haben zumindest einmal schon in ihrem Leben Alkohol konsumiert oder konsumieren es gelegentlich. 6,7 Millionen Leute haben einen riskanten oder schädlichen Konsum und ca. 1,3 Millionen leiden an einer Alkoholabhängigkeit, also an einer Erkrankung. Im Durchschnitt, muss man sagen, haben wir derzeit einen geringeren Alkohol-pro-Kopf-Konsum als noch zu Zeiten von Hannes Wader und den Liedermachern. Im Moment sind wir bei so 10 Liter pro Kopf reiner Alkohol pro Jahr.
In Deutschland.
In Deutschland, genau. Früher waren es eher so 15. Die jungen Generationen trinken immer weniger. Auch Gen Z trinkt weniger, als noch unsere Generation das getan hat. Und ja, ich werde mich hauptsächlich auf Deutschland beziehen, vielleicht als kleiner Exkurs. Es gibt große kulturelle Unterschiede. In Litauen zum Beispiel trinkt der Großteil der Leute exzessiv Alkohol, also die trinken wirklich, um betrunken zu werden. 25% der Lituaner haben das von sich behauptet. In Italien zum Beispiel haben Studien gezeigt, dass Männer dort eher als in anderen Ländern lügen würden, dass sie betrunken sind, weil es da so zur Kultur gehört, dass es eher peinlich ist, wenn du betrunken bist. Also dann ist es so ein Zeichen von Schwäche. Auch auf nationaler Ebene gibt es aber Unterschiede. Männer trinken zum Beispiel eher in niedrigen sozialen Schichten Alkohol, während bei Frauen eine Alkoholabhängigkeit eher in höheren sozialen Schichten auftritt. Der, genau, wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe jetzt länger auf einer Suchtstation gearbeitet.
Kurz vielleicht. Zum Kontext, du arbeitest als Psychiater, hast als Psychiater auf einer Suchtstation gearbeitet.
Genau, als Arzt dort. 7 Monate lang, von Oktober 2020 bis April 2021, also eine lange Vorbereitungszeit extra für diesen Podcast, was auch direkt in die Zeit des zweiten Lockdowns gefallen ist und der größte Anteil der Leute, die da waren auf dieser Suchtstation, und das ist jetzt unabhängig von der Corona-Situation, waren Leute mit einer alkoholbedingten Störung. Jetzt gibt es ganz viele Perspektiven, von denen man Alkohol besprechen könnte. Wie therapiert man das? Was sind die körperlichen Folgeschäden? Was ist Alkohol überhaupt als Substanz? Das waren alles Fragen, die ich für heute eher ausblenden wollen würde und gern zu der Frage gekommen würden, warum trinken Leute? Also wie kann es sein, dass ich dort Leute getroffen habe, deren ganzer Lebensinhalt eigentlich nur Alkohol war? Die Existenzen, die zerstört wurden, wie du gesagt hast, wir haben junge Patienten und Patientinnen gehabt, von denen man wusste, dass sie die nächsten 5 Jahre nicht überleben, wenn sie jetzt so weiter trinken wie im Moment. Und wir hatten auch tatsächlich welche, die in der Zeit, in der ich da war, daran dann auch verstorben sind. Und ja, das bringt einen schon aus persönlicher Sicht, wenn du das aus einer eher harmlosen Seite kennenlernst, bringt es schon einen zur Frage, wie kann das sein? Und diese Frage wird nicht häufig gestellt in der Psychiatrie, aber das Warum, das wollte ich heute beleuchten. Mhm. Es gibt 3 Perspektiven, aus denen ich das gerne beleuchten würde. Die erste ist neurobiologisch. Also Alkohol ist sicherlich eine chronische Gehirnerkrankung. Es gibt Adoptionsstudien, die zeigen, dass adoptierte Kinder von Personen mit Alkoholabhängigkeit ein höheres Risiko haben, ebenfalls an einer Alkoholabhängigkeit zu erkranken. Und das ist komplett unabhängig davon, ob sie jetzt in einer Familie großgezogen werden, wo der Adoptivvater oder die Adoptivmutter ebenfalls eine Alkoholstörung haben oder nicht. Das heißt, es gibt einen großen genetischen Anteil. Alkohol bindet stark an den GABA-Rezeptor, blockiert den NMDA-Rezeptor und ist somit einer der stärksten angstlösenden Substanzen, die wir kennen. Also es löst sekundär einen Anstieg von Endorphinen aus, steigert dopaminerge und opioidärge Transmission und geht somit ganz stark auf unser Belohnungssystem. Sehr vereinfacht, aber damit man schon mal versteht, also dieser angstlösende Anteil, dieses lösende und damit auch Steigerung der Belohnung, das ist ein ganz großer Teil, warum Alkohol so eine mächtige Substanz ist. Und als ich auf die Suchtstation gekommen bin, da bin ich gerade von der Depressionsstation rotiert, da war ich erstmal überrascht, wie wenig Anliegen und Redebedarf die Patienten und Patientinnen überhaupt hatten. Also oft gibt es oberflächlich keine Auffälligkeiten im psychopathologischen Befund. Das ist so der erste Eindruck, den man sich macht als Psychiater von seinen Patienten. Also wie verhalten die sich, wie ist deren eigener Leidensdruck, und oft war der psychopathologische Befund blande. Also das hat mich am Anfang sehr zu dem zu der Perspektive gewogen, dass Alkohol eine somatische Erkrankung ist. Also so wie Alkoholabhängigkeit kann eine somatische Erkrankung sein, so wie ein Krebs oder ein Diabetes oder was weiß ich, ja. Und das ist echt erst mit der Zeit mir aufgefallen, dass es doch auch viel mehr Geschichte dahinter steckt, bei jedem Einzelnen. Ich möchte an der Stelle hier nochmal kurz betonen, dass von diesen 1,3 Millionen, die ich gerade genannt habe, etwa 10%, also 130.000 Leute überhaupt den Weg in die Klinik finden, und 7 Monate sind im Vergleich zu 30 Jahren, die viele Ärzte und Ärztinnen auch auf der Sucht verbringen, natürlich keine lange Zeit. Deswegen sind meine persönlichen Erfahrungen hier jetzt auch keine klinischen Daten, sondern ein ganz subjektiver Eindruck. Ja.
Ja. Ganz kurz vielleicht, ja? Nur um kurz rein zu kriegen, ich weiß nicht, ob es jetzt passt, aber es ist 11.11 Uhr.
Yay!
Los. Jäger, sag du.
Warte, ich mach das Bier auf.
Gerade kam Hermine in den Raum, um uns an die Uhrzeit zu erinnern. Vielleicht um kurz nochmal reinzukommen, du hast jetzt gesprochen über die Suchtanfälligkeit, die in der Familie liegen kann, über das Angstlösende als Grund, warum Leute trinken, und über deine persönlichen Erfahrungen auf der Station.
Ja, und je länger ich dort war, desto mehr kamen im Vordergrund eher so diese psychologischen individuellen Muster, die auch einen Riesenanteil ausmachen, weswegen man Alkohol trinkt. Und in vielen Fällen habe ich das erlebt, dass Alkoholkonsum biografisch nicht aus diesen hedonistischen Gründen getrunken wird, wie man das vielleicht denken könnte, dass sie einfach so Lebemänner sind, so wie die alten Liedermacher, dass sie deswegen so da reinfallen, sondern das sind sehr oft Leute mit starker sozialer Phobie, also vielen Ängsten, sehr ängstliche Leute, und auch häufig mit sehr starken so Insuffizienzgefühlen, also einem sehr schlechten Selbstwert.
Mhm.
Und ich kann mich noch genau an eine Patientin erinnern, die gesagt hat, sie kann sich nicht vorstellen, selber zu funktionieren. Und also sie findet sich nicht cool, sie kann keine Gespräche führen, wenn sie nicht Alkohol getrunken hat. Also so, sie hat ihre Persönlichkeit sehr damit identifiziert. Und aber auch sowas wie körperliche Ängste oder Angst vor Versagen sind Dinge, die einen oft dazu bringen. Natürlich aber auch sowas wie biografische Details, Traumata, Leute, die gegen Kummer trinken, Leute, die aus Trost trinken. Und ein Satz, den mir ein Patient gesagt hat, den ich auch nicht vergessen werde, ist, dass er gesagt hat, Herr Spangemacher, so, ich will eine Sache nur, und ich will mich, das ist, dass ich mich einmal am Tag irgendwie gut fühle. Und die einzige Art, wie ich das schaffe, ist, indem ich Alkohol trinke. Und sonst gab es nichts. Ja?
Mhm.
Das Ganze, oder das Problem, oder wieso es dann so schnell zum Problem wird, ist, dass sich das natürlich schnell in den Teufelskreis bewegt, dass das Ganze sich verstärkt, und wenn Alkohol eine Gewohnheit geworden ist und den Lebensalltag bestimmt, die Grundlage für den schönsten Moment des Tages, dann ist es sehr schwer, da rauszukommen. Ganz klar gibt es dieses Klischee von Drehtürpatientinnen, die schwören, dass sie nie wieder trinken können, weil es ihnen so schlecht geht, und einen Tag später kommen sie wieder und sind betrunken, wo du dir als Therapeut, ja, das frustriert, und das gilt als stigmatisierende Aussage, aber ich denke, es ist ein ehrlicher klinischer Eindruck. Du verstehst manchmal nicht oder kannst nicht nachvollziehen, wie diese Leute immer wieder in diese Mechanismen geraten. Und Jordan B. Peterson, den ich ja bekannterweise nicht sehr schätze, hat das Ganze gut beschrieben, als er über sein eigenes Alkoholproblem gesprochen hat. Denn wenn der Alkohol nicht mehr dein Leben erfüllen soll, dann musst du etwas für dich finden, was besser ist als Alkohol. Und wie wir schon etabliert haben, Alkohol ist ziemlich gut. Alkohol ist einfach eine geile Sache. Nee, aber Alkohol ist ziemlich gut. Sehr
auszutauschen.
Ja. Und womit füllst du dein Leben, wenn du das nicht mehr hast?
Mhm.
Ich glaube, was man auch nicht vergessen sollte, und das ist auch mit eine stigmatisierende Sache, sobald es auch zu dieser körperlichen Abhängigkeit gekommen ist, also jedes Mal, wenn du aufhörst zu trinken, ist es ja mehr als nur ein Kater, sondern es kommt zu wirklich starken Entzugssymptomen, die sich nicht nur super scheiße anfühlen, sondern auch lebensgefährlich sein können. Leute können einen Krampfanfall bekommen, Leute können sterben an einem Alkoholentzug. das erinnert mich immer an diese eine Doku, die es gibt über St. Pauli, da den Pennymarkt,
glaube ich. Kiez Penny.
Ja, wo die Frau sagt, ja, wenn sie ihr Essen klauen würden, das würde ich verstehen, aber warum klauen sie denn Alkohol? Und da muss man ganz klar sagen, die klauen Alkohol, weil sie Todesangst haben, weil sie wahrscheinlich, wenn sie den nicht trinken würden, daran sterben könnten.
Mhm.
Gut, ich bin schon mal in meiner letzten Perspektive und wir haben neurobiologisch gesagt, wir haben psychologisch gesagt, aber eine der sicherlichen spannendsten Perspektiven, die wir haben, ist, dass es kulturell und gesellschaftlich einfach auch sehr viele Gründe gibt, Alkohol zu trinken.
Ja.
Das Alkohol trinken, das ist in unserer Gesellschaft, in unserer Geschichte verwoben. Also ich weiß nicht, wenn du an Alkohol denkst, dann denkst du nicht nur an das Bild von geh, wie du Bier trinkst, sondern es kommt direkt Werbung in den Kopf, es kommt direkt irgendeine Geschichte in den Kopf, vielleicht auch verbindest du das mit Geschichten, die du gehört hast, mediale Aufmerksamkeit. Ja, aber Alkohol, wir haben schon drüber geredet, es wird bei sozialen Anlässen getrunken, es gibt eine soziale Distinktionsmöglichkeit durch Alkohol. Das heißt, du kannst, wenn du einen guten Rotwein kennst oder sowas, kannst du dich direkt einer gewissen sozialen Schicht anordnen. Ihr müsst euch nur mal dabei zuhören, wie ihr über irgendwelche scheiß Whiskys redet. So, das kann schon sehr schnell gehen. Und so beschreibt es auch David Nutt, von der Gesellschaft ist es nicht bloß toleriert, Alkohol zu trinken. Wenn man eigentlich ganz ernsthaft ist, ist es systemisch erwünscht, Alkohol zu trinken. Und das gibt einen sehr starken Paradox zu diesem, es ist überhaupt nicht erwünscht, Alkoholiker zu sein.
Ja.
Also das sind wirklich doppeldeutige Messages, die du schon in früher Jugend bekommst. So, es ist cool, mit den Jungs ein Bier zu trinken, aber es ist nicht cool, wenn du kotzt und krank davon wirst.
Ja, ich finde auch diese Spannung ja super bemerkenswert zwischen der Kultivierung des Konsums andererseits und der Stigmatisierung der Sucht auf der anderen Seite. Die, wie ich es wahrnehme, auch sehr oft im Vergleich zu anderen Süchten als selbstverschuldet wahrgenommen wird. Genau, dieses einerseits gesellschaftlich anerkannt, andererseits als Sucht komplett verschrien. Also, dass dann Leute irgendwie im Job auf Klon Piccolo exen, weil man sich einfach, weil man sich nicht dieser Blöße geben will, als Süchtiger oder Süchtige sich zu bekennen. Und das zeigt sich auch immer oft, wenn man irgendwie hört, ja, wie Leute an der Kasse irgendwie über diesen Unterberger, weißt du, diese kleinen Schnapsflächen herziehen oder über Leute, die billig Wodka kaufen, das ist dann, da redet man richtig verachtend drüber. Das hört man manchmal, wenn man in der Kasse steht. Und das trinken halt die Leute, die kein Geld haben, ist aber genauso das Gleiche wie andere Formen von kultivierten Trinken, wie Aperitif, Digestiv, Sekt zum Anstoßen. Es ist beides Saufen, ne, wenn man das so sagen kann. Aber das eine ist mit Sucht verbunden, komplett stigmatisiert. Mhm. Das andere ist erwünscht. Ich finde, das Alkoholverbot in Köln, genau heute vor einem Jahr, war auch ein gutes Zeichen dafür, für dieses gestörte Verhältnis der Gesellschaft zu Alkohol. Weil da hat man am 11.11. letztes Jahr während Corona Alkoholverbot gemacht. Und ich weiß noch, ich bin zum Kiosk gegangen und da war ein Obdachloser vom Kiosk, der einfach geschrien hat, weil er kein Bier bekommen hat. Ne?
Ja.
Der hat kein Radio, keine Zeitung, der hatte keinen Zugang zu der Information. Und da wurden einerseits Obdachlose nicht ernst genommen, wie so oft, und Alkoholismus auch nicht.
Ja, und es ist so weit die Entstigmatisierungskampagnen auch gegangen sind, es wird genuin noch nicht als wirklich Krankheit angesehen. Also ist es jetzt eine Krankheit oder nicht? Und ich glaube, viele würden einen nicht so behandeln, als bist du wirklich krank.
Genau, aber wieso denkst du, wird Alkoholsucht besonders als selbstverschuldet wahrgenommen oder würdest du diesen Eindruck teilen überhaupt?
Ich würde das ich würde das auf jeden Fall teilen. Warum wird es als selbstverschuldet? Wahrscheinlich, weil du dadurch so ein bisschen die Verantwortung, die auch der Staat dabei hat, ausblenden kannst. Weil sobald du sagst, ja, der hat sein Leben einfach nicht auf die Reihe, kannst du ja auch sagen, ja, der Staat ist nicht daran schuld, dass Alkohol so locker verkauft wird.
Genau.
Was nicht heißt, dass ich mich dafür aussprechen würde, dass es nicht so ist, aber man muss sich das mal vorstellen, als jemand, der wirklich ein Problem damit hat. Du kannst dir kein Essen kaufen gehen, ohne dass du konfrontiert damit wirst, was deine Sucht eigentlich ist.
Ja.
Also so offen wie für Alkohol Werbekampagnen gemacht werden, das ist bei Rauchen zum Beispiel viel, viel eher in Diskussionen bei Nikotin.
Mhm.
Und Ja.
Und ich glaube, auch eine Sache ist halt, dass man selber Teil davon ist. Ne? Man ist selber Teil von diesem gesellschaftlichen Druck, der entsteht. Wenn ich jetzt heute sagen würde, ich würde kein Bier trinken, würdest du auch sagen, so, ey, jetzt trink doch mal ein Bier. Und man muss sich für den Verzicht rechtfertigen. Das heißt, jeder ist vielleicht auch mitschuld an den Alkoholismen anderer. Und wenn man ja nichts trinkt auf einer Party, wird man gefragt, ey, wieso denn nicht? Wo das sehr gut beschrieben ist, finde ich, ist in Nüchtern am Weltnichtrauchertag von Benjamin von Stuttgart-Barre, der das echt beschreibt, wie man einfach auf einer Party die ganze Zeit angelabert wird, so, ah, ich habe ja auch mal eine Pause gemacht, ah, finde ich gut, was du machst, und dann kommen die ganzen Besoffenen zu dir und in dieser, weißt du, so ein bisschen unterwürfig dann, weil sie selber total besoffen sind und mit dem Nüchtern dann reden.
Das ist ja, klar, sehr gut. Also ist auf jeden Fall so eine persönliche kognitive Dissonanz und ich weiß, dass ich mich da auch auf jeden Fall schuldig gemacht habe, dass wenn jemand auf einer Party nicht trinkt, dann denkt man erstmal, Weirdo.
Ja, so, Spaßbremse.
Ja, und man macht sich gar nicht Gedanken darüber, was so die eigene Geschichte dahinter ist. Man hatte auch mittlerweile so, oder was wir auch auf Suchtstationen machen, dass wir so Tipps und Tricks geben für Leute, die nicht auf einer Party saufen wollen wegen ihrem Alkoholproblem, dass es einfacher ist, für Leute zu erklären einfach, boah, ich habe mir den Magen verstimmt oder ich habe eine Gastritis oder ich habe morgen früh einen frühen Termin. Das ist eher viel eher akzeptierter, als wenn du sagen würdest, ich will keinen Alkohol trinken, weil mir das nicht gut tut. Das ist gut akzeptiert, wenn du sagst, ich muss morgen früh raus und dann so, ja, er muss arbeiten, dann ist es okay, keinen Alkohol zu trinken. Ja. Da würde man weniger hinterfragen als so, ja, Alkohol tut mir nicht gut. Dann da würdest du eher sagen, ach, ein Bier.
Aber so irgendwie Etikette tauschen von alkoholfreiem Bier mit echtem, das ist jetzt kein Tipp, den ihr gibt.
Nee, ich glaube, da konfrontiert man sich dann auch selber schon ziemlich stark. Ja. Und einer der Meinungen, die mich so zu Alkohol am meisten nervt, ist auf jeden Fall, das hörst du auch oft, so Leute, die alkoholabhängig sind, die sind dumm oder die müssen irgendwie eine Persönlichkeitsstörung haben oder halt, wie du gesagt hast, die eigene Verantwortung wird da sehr ins Licht genommen. Und das ist einfach wissenschaftlicher Konsens, dass es nicht so etwas wie eine Alkoholpersönlichkeit gibt. Also das kann wirklich jeden treffen. Es gibt sowas wie genetische Vulnerabilität, aber auch das schützt keinen vor einer Sucht.
Mhm.
Ja, deswegen Zeigefinger bei der nächsten Party zwingt keinen Alkohol zu trinken.
Ja. Genau, vielleicht eine Abschlussfrage an deinen Teil noch. Gibt es denn sowas jetzt medizinisch wie einen unbedenklichen Umgang mit Alkohol oder ab wann es als Problem und ab wann als Krankheit gesehen wird? Oder ist das?
Das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema. Es gibt eine gewisse Menge an Alkohol, wo man sagt, wenn du über diese Menge gehst an Alkohol, ich glaube, das sind 24 Gramm für einen Mann, 8 Gramm für eine Frau pro Tag, ab dann hast du einen riskanten Konsum. Darunter kann es sowas wie Metabolismus und sowas auch anregen, aber auch das sind Daten, die in letzter Zeit eigentlich angezweifelt wurden. Und was David Nutt auch in seinem Buch sagt, ist, wenn Alkohol heute auf den Markt gekommen wäre, also so wie zum Beispiel diese Diskussion um die Pille, wenn Alkohol heute auf den Markt gekommen wäre als neues Mittel, würde der Staat dir wahrscheinlich erlauben, so einmal Alkohol im Monat zu trinken oder sowas. Also die Toxizität des Getränks steht in keiner Weise in Verbindung mit irgendwelchen anderen neuen Psychopharmakern oder Substanzen, die heutzutage so auf den Markt kommen.
Ja, ja. Und dadurch, dass es halt diese Tradition hat.
Ist es genau, es ist geschichtlich, wie gesagt, es ist gesellschaftlich erwünscht. Der Staat will, dass du Alkohol trinkst. Da muss man nur an so die bayerische Kultur schon alleine denken.
Ja.
Das ist, also die CSU hätte gar kein Problem damit, dass du dir 2 Maß reinhaust, bevor du Auto fährst.
Ja. Genau, das ist auch ein bisschen ein Link nochmal zu Politik und dann Lieder machen.
Ja.
Genau, also es gibt nicht sehr viel Philosophie über Alkohol, eher so Anekdoten über Philosophen, die getrunken haben. Es gibt auch das Buch aus dem Katapult Verlag, Die Säuferin der Philosophie. Alkohol an sich ist einfach kein philosophisches Thema, aber zum Beispiel die Frage, wieso man trinkt, obwohl es ja vermeintlich unvernünftig ist. Oder auch eben die sozialen Praktiken, über die wir schon gesprochen haben, des Trinkens und des Alkohols. Und deswegen schaue ich mir aus dem Bereich etwas an, und zwar Kneipen, soziologisch betrachtet. Was man in der Soziologie machen kann, ist, sich ein Phänomen der menschlichen Interaktion herauszusuchen, wie das Kaffeekränzchen, die Ehe, Händedruck, Abendbrot, Tischgebet, alles Mögliche und deren Bedingungen, Dynamik und Bedeutung analysieren. Bezüglich des Alkohols gibt es da einiges. Es gibt zum Beispiel das Anstoßen, das Prosten.
Prost.
Genau, das Alkoholverkippen auf dem Tod von einem Bruder. Das Wettsaufen oder was du auch früher immer oder immer noch gern spielst, mit Trinkstraße zum Beispiel. Lieblingstrinkspiel. Wie geht das nochmal?
Ja, also erstmal trinkt eine Person einen Schluck, die nächste Person trinkt zwei Schlücke, die übernächste drei.
Ja, das war's. Genau. Und eben ein anderes Phänomen ist die Kneipenrunde, wobei ich eher auf die Kneipe als Ort schauen will, als auf die Kneipenrunde als Interaktion. Genau, es gibt auch Forschung zu Kneipen und Kneipenkultur. Und als Methode wird da oft die teilnehmende Beobachtung gewählt. Also man geht in die Kneipe, versucht sich in das Umfeld anzupassen und beobachtet, macht Notizen und wertet das dann und benutzt das quasi als Daten für die Analyse danach. Warum denkst du, dass in der Kneipe die teilnehmende Beobachtung eine geeignete Methode ist?
Weil du Alkohol trinkst und die anderen auch?
Oder? Genau, also es geht um mich und andere auf jeden Fall. Mhm. Und das ist, weil die Kneipe kein absoluter Raum ist, sondern ein sozialer Raum. Das heißt, ein Raum, der durch menschliches Handeln wesentlich mitkonstituiert wird.
Okay.
Und genau, das zeigt sich auch beispielsweise daran, wie anders die Stimmung in der Kneipe um 9 oder um 2 sein kann. Das heißt, der Raum bleibt mehr oder weniger gleich, nur die soziale Interaktion verändert sich. Diese Charakterisierung als der Kneipe als sozialen Raum hat schon Franz Dröge vorgenommen. Ein Name, der einem immer wieder begegnet, wenn man zu Kneipe Soziologie recherchiert. Genau, ist ein Kneipenforscher. Das steht auch in seinem Wikipedia-Eintrag. Also ist so ein Orchideenfach, die Kneipenforschung. Und der hat das in einem sehr prominenten Buch dargelegt und wurde dann auch so, ja.
Hat er mal erklärt, wie er darauf gekommen ist? Weil er so gerne in die Kneipe gegangen ist?
Ja, ich glaube, das hat er sogar, das hat er selbst auch gesagt, dass er da einfach sehr oft war und das dann quasi genutzt hat. Und genau, diese raumsoziologische Charakterisierung der Kneipe als sozialer Raum ist ein erstes Merkmal der Kneipe. Ein Klischee von der Kneipe ist ja, dass es ein sehr ungezwungener Ort ist, ohne Regeln, frei, locker. Ja. Würdest du sagen, das Klischee trifft zu?
Also ich denke jetzt gerade dran, wie wir gleich zu irgendwelchen lecken Songs schunkeln werden in der Kneipe. Insofern, du wirst wahrscheinlich Nein sagen, aber ich würde jetzt Ja sagen, ja.
Ich würde auch Ja sagen und damit gehe ich weiter. Ich würde Nee sagen, jede Kneipe hat ein Normsystem, ne, ja. das nicht ausgeschrieben ist. Und auch irgendwie so demonstrativ nicht ausgeschrieben ist. Also es ist ein lockerer Ort, frei von Zwängen des Alltags, keine Höflichkeit. Man darf ins Waschbecken pinkeln. und gerade deswegen ist es so interessant, finde ich, weil Normativität sprießt aus jeder Ecke. Ne? Wenn man an der Reihe ist, eine Runde auszugeben, folgt das ganz eigenen Regeln. Hat die Soziologin Sherry Cavan auch sehr eindrücklich beschrieben. Wenn es ums Trinkgeld geben geht, etwas auf den Deckel schreiben, wie intim geht man mit dem Wirt um, wie laut kann man sein, wie laut kann man krölen, wie kann man sich daneben verhalten, inwieweit ist es sogar erwünscht, dass man sich daneben verhält, wo sitzen die Stammgäste, wo darf man sich hinsetzen. Und genau, das heißt, Normativität sprießt aus jeder Ecke an dem Ort, wo es vermeintlich keine Regeln gibt. Und Franz Dröge hat das in seinem Buch auch sogar ein Kapitel darüber geschrieben, wie man Stammgast wird. Und genau, ich glaube, das ist der Wunsch von jedem, in seine Kneipe zu kommen und sagen so, hey Frank, machst du mir das Gleiche wie immer?
Vielleicht ist es nicht passend, aber ich sage es kurz an der Stelle. Luca und ich, als wir in unserer Jugend angefangen haben, Alkohol zu trinken, wurden in unserer Stammkneipe immer sehr schlecht behandelt.
Einmal hat, sich
eine, einmal hat sich einer unserer Freunde mit dem Barkeeper gestritten und ihm das Toupet vom Kopf gerissen.
Stimmt. Und es hat sich auch ein bisschen durchgezogen. Also wir sind irgendwie nirgends Stammgäste geworden, auch wenn wir super oft in Kneipen gegangen sind, in die gleichen. Genau, und ich finde, woran man es auch ein bisschen merkt, diese Normen, die dann in der Kneipe herrschen oder dieser normative Druck, ist auch, also ich rede zum Beispiel dann oft saarländisch in der Kneipe, wo ich das gar nicht kann, weißt du, weil es so eine Lockerheit irgendwie suggeriert, so, ayo, mach ich mir noch eine Bierchen. Genau, also das sind zwei Eigenschaften der Kneipe als sozialer Raum und als Ort, in dem es ein Normsystem gibt. Und eine Gefahr der teilnehmenden Beobachtung als Methode ist das sogenannte Going Native. Genau, das legt auch Florian Groth in seinem Aufsatz gut dar in Verbindung mit Kneipen. Das heißt, Going Native ist die Gefahr, dass der Forscher, die Forscherin zu sehr teilnimmt. Also, dass er die Wissenschaftssicht verliert, was in dem Fall heißt, wenn der Forscher, die Forscherin sich betrinkt und im schlimmsten Fall dann mit Kater neben Stammgast Günther aufwacht und irgendwie und gar nichts mehr weiß vom Abend. Ne? Also das ist ein Risiko bei der teilnehmenden Beobachtung, sich zu sehr ins Umfeld zu integrieren. Und eine zweite Schwierigkeit, wo er auch darauf hinweist, ist, dass es auch problematisch ist, sich mit dem Wasser allein in die Ecke zu setzen, weil das raumverfälschend sein kann. Also man verändert die Kneipe mit so einem Verhalten. Noch schlimmer ist, wenn man sich Notizen macht, wenn jemand was sagt. Ne? Da redet ja keiner mehr, wenn,
ja, klar.
Wenn du sagst was und dann einer schreibt dann mit. Und
das ist doch auch bei Tierforschern so, dass sie sich teilweise so, Jane Goodall hat sich doch auch mit den Gorillern dann so ein paar Moves angeeignet, dass sie von denen auch erkannt wird als nicht fremd.
Genau, das war ja auch eine teilnehmende Beobachtung. Ja. Und das sind eben die zwei Pole, denen man da als untersuchende Person verfallen kann. Also es ist wirklich ein schmaler Grat zwischen Going Native und Raumverfälschung. Und das ergibt so einen gewissen Grundwiderspruch im Fall der Kneipe, weil die Kneipe scheint einer nüchternen, im doppelten Sinne, Untersuchung wegen ihres Wesens schon verschlossen zu sein. Was ich irgendwie sehr romantisch finde. Also die Kneipe als wissenschaftsfreier Raum, was heute vielleicht noch wichtiger ist, wo überall über Wissenschaft geredet hat. Natürlich gibt es aber solche Arbeiten zur Kneipe und zur Kneipenkultur, die sich auch sehr gut lesen lassen, weil erstmal die Beobachtungen dargelegt werden. Also die Beobachtungsprotokolle werden irgendwie ein bisschen umformuliert, um quasi die Daten für den Aufsatz dann zu liefern. Und inspiriert von deinem Experimente-Quiz in einer der letzten Folgen, habe ich jetzt auch einen Quiz vorbereitet, nämlich Data oder Paulaner?
Data quasi.
Oder? Genau, also ich lese jetzt Ausschnitte vor. Die sind entweder aus einem Paper oder aus einem Roman. Und du musst halt quasi erraten, was daraus ist.
Okay.
Ich muss im Vorfeld sagen, ich habe ausgelost. Also du kannst nicht sagen, wenn jetzt zweimal das kam, kommt jetzt bestimmt Roman. Es kann auch sein, dass jetzt dreimal Paper kommt oder dreimal Roman.
Okay.
Und ich habe die Namen auch geändert.
Okay, ich bin ready.
Okay, das erste Zitat ist: Es schlug jemand am Tisch vor, eine Runde Schnaps zu trinken. Ich willigte ein. Die Frage, was denn, beantwortete ich mit was Klares. Was folgte, war jedoch eine schier endlose Aufzählung mir völlig unbekannter Spirituosenmarken. Der Empfehlung, wir müssen mal einen Tunnel trinken, stimmte ich bestärkt durch das affirmative Nicken der anderen zu und mein Sitznachbar rief durch den Raum in Richtung des Tresens, können wir zwei Tunnel haben? Die anderen am Tisch machten nun auf sich aufmerksam und ergänzten in gleicher Lautstärke, und zwei Maxi, eine Luft. Später sollte diese Bestellung noch für Verunsicherung sorgen.
Ich würde sagen, durch das affirmative Nicken, es ist ein Paper.
Richtig, genau. Yes. Es ist gut, wenn du immer sagst, wie du darauf kommst. Es ist aus dem Paper, was ich schon zitiert habe, von Florian Groth, Beobachtungen zur Kneipenkultur.
Ja, muss Spaß machen, so ein Paper zu schreiben. Ja, gell.
Es ist ganz schön laut in der Bar. Es rauscht ein bisschen in den Ohren, aber ich sitze in der Ecke und beobachte die Menschen. Und das Rauschen ist nicht unangenehm. Ich werde langsam vollkommen betrunken. Zwei Tische weiter sitzt ein Haufen Studenten und die verursachen eigentlich den meisten Lärm hier drin. Sie sind alle ganz ordentlich angezogen und sie trinken Bier und lärmen herum.
Es ist schon sehr beobachtend, deswegen würde ich auch nochmal auf Paper gehen.
Nee, es ist Roman. Fuck. Und du kennst den Roman sogar.
Echt?
Ja, das ist jetzt keine charakteristische Stelle.
Der sagt
Faserland von Christian
Klach. Oh, Jesus.
Genau. Okay, dritte Zitat. Die Kellnerin ging hinter die Theke. Bert legte die Hände auf den Tisch. Die Kellnerin bückte sich und öffnete die Flasche. Bert schob den Aschenbecher weg. Die Kellnerin nahm ihm im Vorbeigehen von einem anderen Tisch einen Bierdeckel. Bert rückte mit dem Stuhl zurück. Die Kellnerin nahm das Glas von der Flasche, auf die sie es gestülpt hatte, legte den Bierdeckel auf den Tisch, stellte das Glas auf den Deckel, kippte die Flasche in das Glas, stellte die Flasche auf den Tisch und ging weg.
Puh, schwierig. Also einerseits würde ich wieder zu Paper tendieren, weil es so kleinschrittlich beschrieben wird. Aber ich habe jetzt schon zweimal Paper gesagt, also sage ich Roman.
Ist es ausgelost?
Ja, ist du egal. So will, aber das beeinflusst ja trotzdem.
Ach so.
Sag Roman.
Ja, ist Roman.
Ja!
Hast du auch gelesen? Ich habe den Namen geändert von Bloch zu Bert.
Traurige Geschichten eines Clowns.
Die Angst des Tormanns beim Elfmeter.
Ah, fuck.
Okay, eins habe ich noch, wenn du noch Lust hast.
Ja, ja, okay. Hit me.
Ab circa 20 Uhr kommen die ersten Leute, die nicht zum Kollektiv gehören. Erst deren Eintreten durch die Außentür, also das Betreten des Ortes Stube und die typischen Einkaufsinteraktionen mit jemandem auf der anderen Seite des Tresens, lassen an diesem Ort eine Kneipe entstehen. Der Zugang zu diesem Ort wird allerdings erst durch die Kollektivmitglieder ermöglicht, indem eines von ihnen die Tür aufschließt. Das Aufschließen ist hier als ein Akt der Macht zu betrachten. Die Besitzerin des Schlüssels ermöglicht den anderen Leuten, die keinen Schlüssel haben, die Überschreitung der Außen-Innengrenze und die Beteiligung an einem Raum. In der besetzten Zeit, nach der Wiederbesetzung im Winter 2002 und bis zur Räumung im Frühjahr 2003, war die symbolische Kontrolle der Türschwelle noch stärker ausgeprägt, denn die Tür wurde verschlossen gehalten und Menschen, die eingelassen werden wollten, mussten klingeln. Sie wurden dann von zwei Wächtern hineingelassen.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht gelesen habe und da du bisher nur Romane ausgewählt hast, die ich gelesen habe, sage ich jetzt nochmal Paper.
Ja, ich wollte gerade verhindern, diese strategischen Überlegungen, aber ja, ist richtig.
Jawohl, 3-1, ja.
Ja, sorry, ich habe ein bisschen gelallt. Es ist aus Räume kollektiver Identität von der Soziologin Tatjana Golova, die linke Kneipenszenen, Szene-Kneipen in Berlin untersucht hat. Mhm. Abschließend würde ich mit einem Zitat, also sorry fürs viele Vorlesen, diese Folge, aber ich fand es einfach zu wild. genau, der Name, das Zitat ist von Samuel Johnson. Den Namen kennt man vielleicht nicht, aber viele kennen das Bild von dem What the fuck am I reading Meme, das du kennst. Ja, ja, ne? Ja. Werden wir auch ins Insta-Bild packen vielleicht. Das Zitat geht so. Mag es noch so viel Überfluss an guten Dingen geben, noch so viel Pracht, noch so viel Eleganz, noch so viel Bemühen, dass jeder sich wohlfühlt. Es liegt in der Natur der Sache, dass das nicht geht. Es muss immer ein gewisser Grad von Vorsicht und Unbehagen vorhanden sein. Der Hausherr ist bestrebt, seine Gäste zu bewirten. Die Gäste sind bestrebt, ihm wohlgefällig zu sein. Und kein Mensch, außer einem sehr unverschämten Hund in der Tat, kann so frei in einem fremden Haus sein wie in seinem eigenen. In einer Kneipe hingegen herrscht eine allgemeine Freiheit von Beklemmung. Man ist sicher, dass man willkommen ist, und je mehr Lärm man macht, je mehr Faxen man macht, je mehr gute Dinge man fordert, desto willkommener ist man. Kein Kneipenkellner wird sie mit dem Eifer bedienen, den sonstige Bedienungen an den Tag legen, die durch die Aussicht auf eine sofortige Belohnung angespornt sind. Nein, mein Herr, es gibt nichts, was der Mensch bisher erfunden hat, das so viel Glück bringt wie eine gute Schenke oder ein gutes Wirtshaus.
Nice. Vielleicht, weil du gerade auch bei Experimenten warst, ich finde ein sehr spannendes Experiment in der Richtung auch immer. Je länger wir über dieses Thema reden, desto mehr merkt man auch so innerlich, oh, ich würde jetzt gerne ein Bier trinken.
Ja, ja.
Also wenn ihr das beim Hören auch habt, habt ihr ein Problem.
Genau, nach diesem sehr positiven Zitat habe ich jetzt ein Lied gewählt, das Alkohol aus einer etwas anderen Perspektive betrachtet, nämlich What Good Drinking Can Do, also was kann Trinken überhaupt Gutes leisten. Das ist das erste jemals aufgenommene Lied von Janis Joplin, in dem sie eben darüber singt, genau, dass sie die ganze Nacht durchtrinkt, aber am nächsten Tag immer noch traurig ist. Das passt auch ein bisschen zu die angsthemmenden Sache, die du am Anfang gesagt hast. Also man löst es, aber am nächsten Tag ist man irgendwie immer noch traurig und die Welt sieht genauso aus. Und sie singt dann weiter, am nächsten Wochenende trinkt sie von Freitag bis Sonntag durch, weil der Alkohol ihr verspricht, den Schmerz zu stillen, aber am nächsten Tag ist wieder alles beim Alten. Und trotz dieser ganzen Reflexion und Einsicht in den ersten Strophen endet das Lied dann mit der Aufforderung nach einem neuen Bier. Und genau, sie ist ja auch gestorben mit 27 an Heroin oder Alkohol, ich weiß gar nicht genau. Genau, also Alkohol kann auch zerstörerisch sein, wie wir ja hoffentlich auch genug dargelegt haben. Was hast du denn mitgebracht?
Du hattest schon Sven Regner von Element of Crime angesprochen und tatsächlich gibt es ein paar Leute, die Lyriker sind im Sinne eines Autoren, aber auch Liedermacher oder jedenfalls Lieder schreiben. Einer davon ist auch Thomas Nagelschmidt, Sänger der Band Muff Potter. Und einer seiner Texte, also seiner Buchtexte von, ich glaube, Was kostet die Welt, wurde von dem Berliner DJ Oliver Kuletzki vertont. Der heißt The Power of Rausch. Mein guter Freund und ehemaliger Kollege, Psychotherapeut Severin Klimesch, hat den Song in seiner Gruppentherapie vorgespielt für Patienten und Patientinnen, um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Was bedeutet das für mich eigentlich, Rausch? Und ich finde, was der Song super zeigt, ist, dass Rausch mehr ist als nur ein Dopaminanstieg im ventralen Tegmentum. Und also, dass das sehr vielschichtig ist und auch oft Ausdruck einer, ja, tiefen inneren Sehnsucht.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.
Willkommen zurück. Was man auch auf Instagram mittlerweile sieht und auch wofür Werbung gemacht hat, wird, ist Elotrans, ein Durchfallmittel, was sich als Antikatermittel etabliert hat. Genau, dass man eben nach dem Trinken irgendwie ein Elotrans nimmt, oder ich nehme zwei eigentlich immer, trinke Brühe, trinke viel Wasser, esse noch, damit der Kater nicht schlimm wird. Und ein Kater ist ja auch oft so, dass der ganze Tag im Arsch ist. Ne? Man versucht dagegen anzukämpfen, aber Kater bleibt Kater, was auch gut ist, er lässt sich nicht beseitigen. Aber ich finde, da muss man sich echt fragen, wie geil eigentlich etwas sein kann, dass man einen ganzen Tag dafür opfert, von seiner Lebenszeit. Ne? Ja. Also so viele Tage gibt es jetzt auch nicht. Und man opfert einfach einen ganzen Tag, oder wenn es hochkommt, sogar zwei Tage bei einem Zweitageskater, für 6 bis 8 berauschte Stunden. Genau, und dieser Zustand des Katers, den Zustand des Katers finde ich auch interessant. Man reflektiert nicht mehr und man kann eher so impulsartig, assoziativ sich verhalten. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, was der Kater denn überhaupt ist, irgendwie physiologisch.
Was passiert im Körper, wenn Alkohol abgebaut wird, also wenn man Kater hat, ist, dass das Acetaldehyd, das Zwischenprodukt, bevor das Ganze zu Acetat abgebaut wird, ansteigt und dadurch auch der Körper dehydriert wird. Das ist einer der Gründe, weswegen Elotrans zum Beispiel hilft. Und was auf einer neurophysiologischen Ebene passiert, ist, dass man so ein Entzugssymptom in Mikro hat, quasi, also auf einer Mikroebene. Das heißt, die ganzen Botenstoffe, die so ausgesendet wurden während des Rausches, während der Intoxikation, sind jetzt halt nicht mehr vorhanden und diese Rezeptoren können nicht mehr gefüttert werden. Das heißt, viele Leute beschreiben zum Beispiel, wenn sie Kater haben, dass sie auch eher sowas wie eine Panikattacke haben können, weil dieses Angstlösende ist nicht mehr da. Das heißt, eher die angstfördernden Anteile des Gehirns werden mehr beschossen.
Okay.
Ja, aber also genau, deswegen, ich finde auch immer, es stimmt, es ist so ein gelockerter Zustand, ein Kater, aber für viele fühlt sich das ja schon echt auch scheiße an.
Ja. Körperlich, oder es gibt eben auch diesen Psychokater.
Genau, und den gibt es auch bei Alkohol. Es wird ja immer anderen Substanzen mehr nachgesagt, aber ist bei Alkohol tatsächlich auch relativ ausgeprägt.
Mhm.
Trotzdem, natürlich, manchmal hat man ja auch ganz gerne Kater, weil es so eine Ausrede ist zum, ich muss heute nichts machen und ich habe eh Kater. Und deswegen wird es vielleicht von manchen auch angenehm als angenehm empfunden, weil es aber auch, wie gesagt, kulturell so ein bisschen ist, so, das ist fast wie krank sein. Vielleicht noch, weil du das gesagt hattest, Alkohol, der von Liedermachern, also um zu unserem Thema zurückzukehren, der von Liedermachern getrunken wird, hat auch irgendwie so was Politisches. Und das stimmt, also Alkohol hat auch eine politische Komponente. Ich glaube, im Iran gibt es teilweise Demos, auf denen Alkohol getrunken werden. Und der französische Psychiater Michael Crablet hat zum Beispiel in seinem Buch L'Ivresse de la Révolution geschrieben, dass er davon ausgeht, dass die französische Revolution nicht stattgefunden hätte, wenn es damals keinen Alkohol gegeben hätte.
Ah, krass.
Hm. Ja. Also, wie gesagt, wo wir uns immer bewegen, ist diese Ambivalenz und die Vielschichtigkeit des Themas. Und ein Film, der das dieses Jahr sehr gut beleuchtet hat, den ich dir auch empfohlen habe, vielleicht hast du ihn schon gesehen, ist Der Rausch von Thomas Vinterberg oder Another Round im Original mit Mads Mikkelsen. Der hat auch den Auslands-Oscar gewonnen dieses Jahr. Und genau, die Handlung folgt 4 befreundeten Lehrern, die Hypothese des norwegischen Psychiaters Finn Skarderud überprüfen wollen. Und diese Hypothese lautet, Microdosing von Alkohol kann ein erfolgreiches Antidepressivum sein.
Und das wird in dem Film
genau,
probiert.
Die 4 Freunde, die Lehrer sind, die testen das sozusagen aus. Okay. Ob das so ihren Alltag so ein bisschen geiler macht, wenn sie jeden Tag so ein bisschen Alkohol trinken.
Mhm. Ja. Ja, das mit dem, was du davor gesagt hast, mit den auf Demos trinken, ja, finde ich auch immer eine Connection von Politik und dann Lieder machen zu Alkohol. Wann ist das angebracht? Weil ob man jetzt irgendwie es betrinkt, je nach Thema, ob das jetzt angebracht ist auf irgendwie einer Seenotrettungsdemo oder ob es eben auch irgendwie dem Aktivismus zuspielen kann und den befeuern kann oder ob es vielleicht dann auch irgendwie pietätlos ist an manchen Stellen, finde ich das auch ein schmaler Grat.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wenn ihr diese Folge hört, haben Luca und Moritz ein Problem? Oder vielleicht fragt ihr euch sogar, habt ihr ein Alkoholproblem? Weil das auch gar nicht so leicht herauszufinden ist manchmal, weil das in sozialen Schichten sehr unterschiedlich gehandhabt wird, Alkohol. Also für den einen ist es sehr viel, ein Bier die Woche zu trinken. Da würde man sagen, du trinkst einmal die Woche Alkohol, das ist krass. Und für den anderen wäre das eher wenig. Es gibt klare Definitionen, nach denen eine Abhängigkeit diagnostiziert wird. Es gibt aber einen Test, der dir schon so grob mal zeigen kann, habe ich jetzt ein Problem oder nicht. Vielleicht können wir den kurz durchgehen. Das ist der Cage-Test, also wie Käfig. Und das sind 4 Fragen. Wenn du zu all diesen Fragen Ja sagen kannst, dann solltest du das mal überdenken. Ich stelle sie dir mal.
Ja.
C ist Cut-Off. Hast du mal versucht aufzuhören, Alkohol zu trinken oder weniger zu trinken und das hat nicht geklappt. Hier würde man jetzt schnell zum Ja greifen, weil jeder das vielleicht mal auch im Kater gesagt hat, so, oh, ich trinke nie wieder Alkohol. Was man aber sieht, ist eigentlich eher protektiv, wenn man einen starken Kater hat. Das heißt, man verfällt weniger schnell in die Sucht. Hiermit ist schon gemeint, du hast dir das wirklich mal so richtig ernst vorgenommen.
Nee, tatsächlich nicht. Noch nie.
Super.
Safe.
Erneut. Warst du schon mal genervt, weil dich in deinem Umfeld oder deiner Familie jemand auf den erhöhten Alkoholkonsum angesprochen hat?
Würde ich auch sagen nicht. Also das sage ich jetzt nicht, weil du mir gesagt hast, dass wenn man Ja antwortet, man den Test failt. Aber eigentlich auch nicht, muss ich sagen.
Ja, vielleicht hast du auch nur ein Alkoholikerumfeld.
Genau.
Guilty. Hast du dich schon mal schuldig wegen Alkoholkonsum gefühlt oder sogar heimlich getrunken?
Also schuldig auf jeden Fall. Das hängt aber dann auch mit mit Unileistungen zusammen. Ah, okay. Dass ich denke so, ich habe da diese Hausarbeit, die ich noch schreiben muss und jetzt habe ich wieder einen Tag verloren.
Okay, spannend. Was Personen oft beschreiben, kurz bevor es so richtig ein Problem wird, ist, dass so der Ehemann, die Ehefrau einen anspricht und sagt so, hey, hör mal auf, das tut dir nicht gut und dann gehen die in den Keller und trinken nur noch da. Und das ist zum Beispiel ein schlechtes Zeichen. So.
Okay.
Ja. Und letzte Frage, und auch da müssen wir ein bisschen Kontext gleich schaffen. Eye-Opener. Hast du schon mal morgens Alkohol getrunken, um klarzukommen? Das berühmte Konterbier.
Nee, also alleine nicht.
Genau, ich glaube, auch hier wichtig, damit ist jetzt nicht gemeint, der 11.11. ist den ganzen Tag, wir fangen schon morgens an, sondern eher sowas wirklich, dieses Konterbier. Konterbier wird ja immer gerne als so kleiner Tipp für den Kater gegeben. Aus medizinischer Sicht, don't do it. So, ist nicht gut. Nicht gut.
Ist auch komisch eigentlich, dass ich das etabliert habe.
Ich weiß auch nicht, warum. Dann lieber Elotrans. Okay, das war's schon. Ich würde zu meinem letzten Lied kommen.
Genau, wir wollen jetzt auch mal rausgehen und bisschen rum albern.
Ja. Etwas, was mir musikalisch dieses Jahr sehr aufgefallen ist, ist, dass sich viel mehr neue Singer-Songwriter in Deutschland auch so getraut haben, auf so R&B-artigen Beats zu singen. Also so Schmidt ist ein Beispiel, Paula Hartmann und die Sängerin Verifiziert.
Mhm.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe die Rolle des Zeigefingerhebers eingenommen in diesem Podcast. Deswegen wollte ich zum Abschluss einen Party-Track rauswählen, der das Ganze auch wieder aus so einer schönen Sicht beleuchtet. Der ist gemeinsam mit Longus Mongus von BHZ auf einem Beat von Florida Juicy. Und da geht es so um die Euphorie, schlechten Sekt mit guten Freunden zu trinken. Luca und ich, wir werden auch gleich einen Sekt vielleicht trinken.
Mhm.
Und genau, Verifiziert, Longus Mongus, Florida Juicy, Rotkäppchen.
Ja, ich wollte eigentlich ein Lied nehmen, was mich an unsere langjährige Freundschaft und die Alkohol- und Party-Vergangenheit, die wir auch teilen, erinnert, nämlich so sowas in die Richtung Flowrider, Tayo Cruz, Avicii. Rihanna, Avicii, Hangover. Aber ich habe mich für ein anderes entschieden, nämlich ein Lied, was auch zu dem Tag passt, nämlich von Black Fuzz, trink doch eine mit. Mhm. Ich habe es früher immer so verstanden, dass es darum geht, jemanden zum Saufen zu überreden, ne, weil der Text heißt, geht, der Refrain geht, trink doch einen mit, stell dich nicht so an, du stehst ja die ganze Zeit nur rum. Was ja auch schon ein bisschen diesen gesellschaftlichen Druck, so, Alter, jetzt trink doch mal einen. Aber es geht eigentlich darum, und das habe ich wirklich erst in der Recherche für die Folge herausgefunden, weil das, auch wenn ich schon lange hier wohne, ich das Kölsch dann doch nicht verstehe. Es geht darum, dass ein Mann von der Kneipe kein Geld hat und dann eingeladen wird. Und er sagt, stell dich nicht so an, passt doch schon, wir bezahlen.
Fluss kommt, Fluss geht.
Genau, und diese Solidarität, die so eine Solidarität ausdrückt, was auch ein Aspekt von Alkohol ist, ne? Dieses gemeinsam trinken, auch mal ein Ausgeben, ohne irgendwie dann die Gegenleistung zu verlangen. Und Alkohol, Solidarität, Politik, Lieder machen,
ja.
Da wäre der Link zurück. Und deswegen Black Fuzz, trinkt auch eine mit.
Genau, vielleicht zum Abschluss, David Nutt, über den ich schon viel geredet habe, diese Folge, hat auch gesagt, MDMA wird ja oft so als diese soziale Droge und so, dass man sich, aber eigentlich die sozialste Droge, die wir haben, ist Alkohol. Also gesellschaftlicher Anlass ist nicht ohne Grund mit Alkohol verbunden, weil es einen so sozial macht und so gemeinschaftlich.
In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, da posten wir auch Bilder. Und auf Spotify folgen, abonnieren und so.
Guten Durst.
Chin, chin.
Gott und Löffel.
Ah, Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Ah, Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.